Man hat mir des Öfteren gesagt, ich tanze jetzt zu viel auf der Bühne rum. Ich habe jetzt hier eine offizielle Markierung. Immer wenn ich die verlasse, dann gebt ihr mir irgendwie so ein Handzeichen, okay? Sonst schimpfen die hinten mit mir, okay? Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Morgen. Okay, da kann ich auch noch hinlaufen, sehr gut. Sehr gut. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich freue mich mit euch, Gottes Wort zu teilen. Und ich weiß, man sieht es mir momentan nicht so gut an. Ich habe extra ein T-Shirt von meinem Sohn angezogen, damit man es noch ein bisschen sieht. Aber es gibt immer wieder Momente, wenn ich mal im Fitnessstudio bin, dass mich meistens so junge Leute, die keine Ahnung davon haben, ansprechen, hey, wie machst du das? Oder was nimmst du denn? Und ich muss diese jungen Leute leider immer wieder enttäuschen und ihnen zu sagen, da gibt es kein Geheimnis. Da gibt es keine Dinge, die etwas vereinfachen. Natürlich gibt es illegale Substanzen, aber die nehme ich natürlich nicht. Aber das ist einfach ein langer Weg, wo man vieles lernen muss, seinen Körper kennenzulernen und das Richtige zu tun. Und natürlich ist es so, es gibt Menschen, die haben bessere Voraussetzungen, aber selbst die müssen den gleichen Weg gehen wie jeder andere auch. Und so ist das auch im Glauben, in christlichen Kreisen. Da siehst du irgendjemanden auf der Bühne oder irgendwie einen besonderen Prediger und ich gehe schon wieder zurück, okay, ich dachte. Einen besonderen Prediger oder du gehst auf eine Konferenz und du fragst dich, oh, wie macht der das? Wie macht der das? Und ja, es gibt Menschen, die haben eine besondere Salbung. Es gibt Leute, die haben was Besonderes erlebt und die beneide ich auch total. Aber grundsätzlich gibt es Grundelemente in unserem Glaubensleben, die jeder von uns braucht und anwenden sollten, um vital im Glauben zu sein. Das ist ganz einfach. Und eines der wichtigsten Grundelemente in unserem Glaubensleben ist das Gebet. Das Gebet ist einer der elementarsten Dinge eines Nachfolger Jesu. Und es gibt kaum etwas, das mehr bewirken kann als ein aufrichtiges Gebet. Und zwar am meisten bei uns selbst. Denn auch wenn wir denken, beten bedeutet doch, Gott zu bitten. So nach dem Motto, ich habe ein Problem, ich habe etwas, ich schicke das so zu Gottes Problemzentrale hoch und er kümmert sich jetzt einfach darum. Aber das ist gar nicht das erste Ziel, sondern wir lesen gleich in den Text, den wir bearbeiten, Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was er zu tun hat, was richtig und gut ist und er bräuchte unser Gebet gar nicht, um zu wissen, was Sache ist, was zu tun ist. Aber ein ernsthaftes Gebet bewirkt in erster Linie am meisten bei uns selbst. Und doch ist es so ein Ding mit dem Gebet. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen gebetet hast, die Woche gebetet hast. Wir machen das meist irgendwie. Irgendwie beten wir. Und manchmal merken wir, irgendwie kommen wir da nicht so wirklich voran. Oder ist es vielleicht bei dir auch so, du betest immer als Notlösung. Wenn nichts anderes hilft, fängst du an zu beten, aber dadurch begrenzen wir auch ganz stark das Gebet. Ich habe mir mal gedacht an diesem Morgen, wir spielen mal Gott, okay? Wir sind nicht Gott, das ist auch gut so, aber wir spielen mal Gott und ihr entscheidet, welche Bitte ihr erhören würdet, okay? Ich habe mal einen ganz leicht einfachen Einstieg gebracht, okay? Bremen spielt gegen Bayern, ist ganz einfach. Okay, die Bremer Christen beten, Gott, du weißt, okay, es geht jetzt nicht mehr um Abstieg, aber wir brauchen 3 Punkte. Und die Bayern sagen, Gott, du hast uns so eine tolle Mannschaft geschenkt und so, du weißt, die müssen gewinnen, das wäre ja sonst peinlich. Wer gewinnt? Wer ist für Bremen? Und wer ist für Bayern? Wir arbeiten noch dran. Okay, zweites Beispiel, da ist einmal ein Paar, die wollen heiraten und die sagen, Gott, wie heute, schönes Wetter, wir wünschen uns das so sehr, wir haben uns gewünscht, dass heute, dass im Freien das passiert, das ist alles so schön draußen mit der Wiese und sowas. Bitte Gott, du liebst uns, schenk uns auch gutes Wetter. Aber nur ein paar Straßen weiter betet ein Bauer und er sagt, oh Gott, der Sommer und so, die Ernte, die steht in Gefahr, bitte schenke endlich wieder Regen. Wer ist für Hochzeit? Wer ist für Bauer? Okay. Das arme Brautpaar, Das arme Brautpaar, seid ihr ungerecht? Und wir merken ganz schnell, wenn unser Gebet nicht so passiert, wie wir bitten, dann sind wir frustriert. Das ist eigentlich schon fast vorprogrammiert. Wir sind traurig, wir sind enttäuscht. Und immer Freude ist dann da, wenn das so kommt, genauso wie wir gebetet haben. Aber eins kann ich dir sagen, wenn so unser Gebetsleben aussieht, dann sind wir zum Scheitern verurteilt. Und dabei kann das Gebetsleben etwas so Faszinierendes sein, unabhängig von dem, was dabei rauskommt. Und das finden wir bei Jesus. Jesus' Gebetsleben war faszinierend und seine Jünger waren so beeindruckt davon, dass sie sagten, Herr Jesus, lehre uns, wie du betest, das, was du hast, das wollen wir auch. Also beten können wir lernen, wir können darin wachsen und wir können darin Standhaftigkeit gewinnen. Aber eines kann dir niemand abnehmen, das ist zu beten. Und ich werde dir heute Morgen nichts Neues erzählen, sondern ich hoffe, dass Altvertrautes wieder bei dir zum neuen Glanz kommt. Und dass wir heute Morgen mal ein bisschen den Staubwedel in die Hand nehmen und das Vaterunser ein wenig entstauben. Denn es gibt wenig, das so antik, so eingestaubt auf junge Menschen wirkt, wie das Gebet. Als mal jemand hier in diese Gemeinde kam, der hat sich eine Gemeinde gesucht und dann habe ich mich mit ihm ausgetauscht und so. Und er sagte, er war in einer Gemeinde, sage ich natürlich nicht, ne? Er sagt, ja, die sind ein bisschen traditioneller, die sind ein bisschen altbacken, die beten zum Beispiel noch am Ende des Gottesdienstes das Vaterunser. So ist es für junge Menschen, weil sie damit wenig anfangen können. Und so ist es auch, dass das Vaterunser das am meisten runtergeplappertste Gebet ist, das es gibt. Und dabei ist das Vaterunser ein unglaublicher Schatz für dein Gebetsleben. Und deswegen möchte ich heute mit euch darüber sprechen. Das Vaterunser, müsst ihr mal euch so vorstellen, hat die Kraft, unser Gebetsleben zu revolutionieren, es auf ein gesundes Fundament zu stellen und es wirkungsvoller zu machen. Das war auf jeden Fall Jesu Absicht. Und jetzt habe ich eine kleine gemeine Frage. Wo befindet sich denn das Vaterunser eigentlich? Okay, ja, weiter. Bergpredigt, Matthäus 6. Und nicht nur einfach in der Bergpredigt, sondern direkt in der Mitte der Bergpredigt. Also ist sozusagen das Herzstück dieser Rede. Und wenn du Gott, Jesus nicht kennst, dann möchte dir Jesus in diesem Gebet zeigen, wie er ist und wie er dich sieht. Und wenn du mal irgendwo unterwegs bist und jemand fragt dich, hey, wer ist dieser Gott überhaupt, kannst du ihm einfach das Vaterunser erzählen, denn das Vaterunser fest oder fasst Jesu Kernelemente auf kürzeste zusammen. Also, damals war es etwas Revolutionäres, denn auch damals haben sich in die Gebete Gebetsitten eingeschlichen, ja sogar richtige Missstände. Und Jesus wollte ihr Gebetsleben wieder reanimieren und auf das Wesentliche bringen. Und deswegen schauen wir uns mal ganz kurz den Vorspann an. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Ist da 6 auch noch? Okay. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr bittet. Also beim Vaterunser ist es ganz wichtig, den Background zu kennen. Denn heute ist ja eher unser Problem, überhaupt zu beten. Damals war das überhaupt gar kein Problem, denn die Juden, die hatten eine riesengroße Meinung vom Gebet. Und so hoch, dass sie nicht in der Gefahr standen, das zu unterlassen, sondern dass dieses Gebet falsch gelenkt wird. Und die Juden, die hatten, ich nenne das mal so Pakete, die hatten 2 Pakete, weil das waren ein bisschen größere Gebete. Und das haben sie 3-mal am Tag zu festen Zeiten gebetet. Aber es scheint, dass es schon zu neutestamentlichen Zeiten Studenten gab und Langschläfer, also eher für die Nachmittagsleute, Weil morgens war das so ein bisschen flexibler. Da durfte man sich ein bisschen mit der Zeit entspannen. Aber dieses Gebet ist das 18-Bitten-Gebet. Und dieses Gebet ist 10-mal so lang wie das Vater Unser. Also es hat eine Menge Zeit gekostet. Und die Leute standen in der Gefahr zu sagen, oh, ich muss jetzt schnell zur Arbeit. Ich ratter das mal schnell runter. Wir kennen das alle. Voller Magen, Tischgebet, Herr, Amen, danke, fertig. Ja, kennen wir alle. Und so kam es wegen der festen Zeiten auch noch zu der Möglichkeit, sich so richtig schön in Szene zu setzen. Also 12 Uhr ist wieder das 18-Bitten-Gebet. Und dann stellst du dich schön an die Straße, du weißt hier, da hängen die Leute immer ab. Und dann betest du ganz laut heraus und sagst, oh Herr, und so weiter und so fort. Oder die Leute dachten, Hauptsache sie beten viel in der Hoffnung, dass es mehr bringt. Aber Jesus hat das kritisiert, weil sie die Gebete für ihre Zwecke missbraucht haben. Also Jesus hat nichts gegen intensive Gebete, aber gegen falsch gelenkte Gebete. Aber bevor Jesus uns das Vaterunser überhaupt gibt, gibt er uns eine wesentliche Voranweisung. Geh in dein Kämmerlein. Und das Kämmerlein war ein Hintergemach, also die Vorratskammer hinter dem Gemach, also der Raum hinter dem Raum, um es vor Dieben zu schützen. Und damit möchte uns Jesus direkt etwas sehr Wertvolles vom Gebet voranlegen, nämlich das Verborgene unter vier Augen. Denn wenn man unter vier Augen ist mit Gott, können wir frei sein von Show, können wir frei sein von frommen Worten. Und Gott möchte uns entreißen aus all dieser Leistung, aus all dieser Schnelle, die diese Welt bringt, wo es nur persönlich um dich und um ihn geht. Und wir kennen das alle aus normalen Beziehungen. Dort, wo etwas Tiefes, Intimes besprochen wird, wirst du jetzt nicht auf die Bühne kommen und sagen, hey Leute, ich habe das Problem, könnt ihr mir meine Meinung sagen? Nein, du suchst dir einen Vertrauten, wie bei der Seelsorge. Und aus so welchen Gesprächen, die wir mit Gott haben, die Gott sich mit uns wünscht, entsteht eine tiefe Verbundenheit, die sich Gott mit uns wünscht. Denn dort, wo es echt mit Gott wird, kann er anfangen, unser Gebetsleben lebendig zu machen. So, jetzt kommen wir endlich zum Vater Unser. Okay? Das Vater Unser sprechen wir meistens gemeinschaftlich. Letztens hatten wir einen Segnungsgottesdienst, da haben wir es wieder am Ende zusammen gebetet. Aber es ist eigentlich eine persönliche Anleitung für das persönliche Gebet von dir. Und es soll ein gesund ausgerichtetes Gebet sein. Und das beinhaltet verschiedene wesentliche Bausteine, die in deinem Gebetsleben auf keinen Fall fehlen sollten. Und ich lese jetzt mal vor. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Okay. Kommen wir zum ersten Baustein. Also für uns ist es ja eigentlich selbstverständlich, jemanden mit einem Namen anzuschreiben. Ich weiß, wir schreiben selten nur noch E-Mails, aber wenn wir eine E-Mail schreiben, dann kommt entweder sehr geehrte Damen und Herren, Herr Meier, lieber Olli, mein lieber Freund, lieber Bruder, lieber Schwester, meine Familie, nur meine Familie nennt mich Dani, okay? Das ist also etwas, wie mich nur meine Familie nennt. Und Jesus macht den Vaternamen zum ureigenen Namen für die Jünger. In dem 18-Bitten-Gebet kommt 27 Mal der Begriff Yahweh vor, 13 Mal Gott und nur 2-mal Vater. Und selbst Jesus im Markus-Evangelium benutzt das Wort Vater nur 6-mal. Aber Jesus gibt uns in diesem Gebet als Anfang unser Vater als Grundsatz unseres Gebets. Und warum ist das so entscheidend? Je nachdem, wie wir jemanden ansprechen, ist ein wesentlicher Ausdruck für das Beziehungsverhältnis, das alles Weitere lenkt. Also unser Vater bestimmt das Beziehungsverhältnis, nämlich ein wohlwollendes, liebevolles, jemand, der dein Bestes möchte, der es liebt, dir zuzuhören und Zeit mit dir zu verbringen. Also Gott, unser Vater, möchte uns Gott zugänglicher machen. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Botschaft für all die Menschen, die keinen guten Vater erfahren haben. Vielleicht hast du in deinem Leben einen Vater erlebt, der durch Abwesenheit geglänzt hat, der dich vernachlässigt hat oder was auch immer, der ungerecht war. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, wo wir Dinge versäumt haben, die sich Gott eigentlich für uns wünscht. Aber Gott möchte uns auch in diesem Gebet sagen, Gott möchte dich entschädigen. In Psalm 27, Vers 10 lesen wir, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Egal, was du für ein Vaterbild hast, wenn du betest, begegnest du dem Vater, der uns liebt. Das ist einfach so. Wenn du betest, begegnest du dem Vater, der dich liebt. Aber es bestimmt nicht nur das Beziehungsverhältnis zu Gott, sondern es bestimmt auch das Beziehungsverhältnis zu uns selbst. Wenn ich bete, Vater unser, dann spreche ich über meine Zugehörigkeit, über meinen Wert. Ich bin Kind des Allerhöchsten. Es will uns eine Selbstachtung schenken, die du oft vielleicht gar nicht selber bei dir findest oder auch nicht vor Gott. Wie oft fühlen wir uns nicht genügend? Wie oft haben wir den Druck, etwas beweisen zu müssen? Und dagegen begegnet uns Gott, indem er sagt, wenn du zu mir kommst, weißt du, du bedeutest mir eine Menge. Ich bin geliebt. Selbst wenn du keinem Menschen etwas bedeutest, bedeutest du Gott doch etwas. Und es bestimmt unsere Beziehung zueinander. Obwohl es ein Einzelgebet ist, wird hier von unserem Vater gesprochen, der uns durch seine Liebe, durch sein Werk in Beziehung zueinander stellt und uns verbindet. Keiner von uns hat Gott mehr und keiner von uns hat Gott weniger. Es ist ja manchmal so, dass wir uns manchmal, das gibt es oft in Glaubenskreisen, dass man meint, einen besonderen Draht zu Gott zu haben. Dass man meint, der Einzige ist, der an Gott steht, aber so ist es nicht. Wir alle haben denselben Gott. Und so lehrt uns dieses Gebet auch Demut. Wir alle haben den einen Vater. Es ist interessant, dass wir Christen sein können, ohne diese Vertrautheit zu Gott zu haben. Du kannst beten zu Gott, ohne diese Vertrautheit zu haben. Aber wie wohlwollend ist es doch, wenn unser Gebet so startet. Das wünsche ich Gott für dich, dass du weißt, mit wem du sprichst. Aber wir sprechen nicht nur von unserem Vater, sondern wir sprechen von unserem Vater im Himmel. Gottes Wesen ist nicht, oder das Bild vom Vater ist nicht darauf beschränkt, auf einen kuscheligen Daddy, mit dem man immer schön kuschelt oder sowas, der bequem ist, sondern es ist ein zweites Beziehungsverhältnis zu Gott, nämlich der Gott im Himmel. Und dieser Gott ist ein heiliger, gerechter Gott. Und das steht nicht nebeneinander, sondern Liebe und Heiligkeit Gottes gehört zusammen. Und das finden wir auch im Kreuz, wo die größte Liebe und die größte Gerechtigkeit vollbracht wurde. Unser Vater im Himmel, er ist der Schöpfer, er ist der Erhalter, er ist der Ursprung allen Lebens. Er ist Sieger und er ist allmächtig. Wenn ich das im Blick habe, merke ich immer wieder, wie gut es mir tut, wenn ich mit all meinen Sorgen, mit all meinen Meckereien, mit all dieser Hilflosigkeit, die ich so oft verspüre, vor Gott trete und mir diesen Satz bewusst mache. Ich komme zum Gott, dem allmächtigen Vater. Nicht nur für jemanden, der mich gern hat, sondern der die Kraft hat, alles zu verändern. Und ich merke es immer wieder, wenn ich so bete, wie viel Frust, wie viel Sorgen, wie viel Bitten, die ich für Gott hatte, verschwunden sind, nachdem ich das im Gebet mir vor Augen gemalt habe, wer Gott ist. Und das ist der erste wesentliche Schritt für unser Gebetsleben. Nicht Dank, hey Gott, danke für all das Schöne, was du getan hast. Auch keine Bitten, Gott, mach das oder das, sondern das Bewusstsein in unserem Herzen, mit wem wir hier in Kontakt treten. Und wenn wir das lernen, wird unser Gebetsleben Kraft erlangen. Der zweite Baustein ist, geheiligt werde dein Name. Und ich weiß nicht, wie oft du das gebetet hast und dich gefragt hast, was bedeutet das eigentlich? Weil Gott ist heilig und wie soll er denn jetzt noch geheiligt werden? Er ist doch schon heilig. Und das griechische Wort dafür ist Hagios, damit, was mit heilig übersetzt wird. Und das bedeutet so viel wie, also im Ursprung, anders, verschieden, getrennt etwas behandeln. Also der Tempel im Alten Testament war Hagios, weil das ein Gebäude war, das wurde nur für Gott benutzt und nicht irgendwie, um mal nett essen zu gehen oder was auch immer. Und auch der Altar, der Gott gewidmet ist, ist ein anderer Tisch, als die wir hier im Foyer haben. Und ihr müsst euch vorstellen, das hier ist mein Glas für diese Veranstaltung. Dieses Glas dient nur einem Zweck, mir ein bisschen Wasser zu geben. Wenn ich durste, es ist für mich heute abgesondert. Und weil ihr alle so ehrfürchtig vor mir seid, kommt keiner von euch auf die Idee zu sagen, oh, Daniel, der hat's gut, der hat da vorne Wasser stehen, ich gönne mir auch mal einen Schluck. Nein, so ist es nicht. Und wir könnten es also so formulieren, Gott, wenn wir beten, Gott, geheiligt werde dein Name, Gott, du sollst anders behandelt werden, als ich mit anderen Personen das tue. Gott, wir wollen dir einen besonderen Platz bei uns einräumen. Gott, mach uns fähig oder Gott, zeige uns, wie wir dich anders behandeln können und dir diesen Platz einräumen. Warum ist das so wichtig, uns das im Gebet so bewusst zu machen? Wir lesen das in Römer 11, Vers 36. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Gott, du bist großartig. Gott, du bist unvergleichlich, du bist einzigartig. Und wir haben es heute Morgen schon im Lobpreis gesagt, Gott, du bist es wert, angebetet zu werden. Gott, du bist es wert, dass ich alles, was ich habe, was ich bin, dir unterordne, weil du das Beste bist. Und diese Erfahrung ist so unglaublich wichtig für uns, für unser Leben. Und deswegen, wenn wir beten, brauchen wir einen geschärften Blick für ein Bewusstsein für Gott, dass er da ist, dass er handelt, jeden Tag und jede Nacht. Alles ist aus seiner Hand und alles, was auf dieser Erde ist, du und ich, dreht sich um seine Herrlichkeit, dreht sich darum, dass ihm am Ende Ehre gebührt. Dafür hat Gott diese Welt geschaffen. Er sitzt auf dem Thron im Himmel, aber er möchte auch auf dem Thron in deinem Herzen sitzen. Wird Gott geheiligt in dem, wie ich rede? Wird Gott geheiligt in dem, wie ich denke, wie ich handle? Ihn zu heiligen bedeutet also, ein Leben zu führen, das Gott, egal was ich tue, egal wo ich bin, niemals außer Betracht lasse. Dass ich ihn lobe, dass ich ihn ehrfürchtig und dankbar begegne. Ihn so zu betrachten, wie er ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, ich merke das immer wieder, wir Menschen sind befallen von der Epidemie des Gedächtnisschwunds. Und deswegen ist dieser Baustein so elementar für uns, für unser Gebetsleben. Und wie gut ist es in unserem Leben, sein Wirken und seine Herrlichkeit stets uns vor Augen bewusst zu machen. Der dritte Baustein und letzte Baustein für heute ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hey, was ist das für eine Verheißung, dass Gott sich wünscht, dass das, was im Himmel ist, ohne Scham, ohne Schande, vollkommen rein, vollkommen gut, dass er sich wünscht, dass das auf Erde umgesetzt wird. Es war einer Jesus Kernbotschaften, dass er sagte, das Reich Gottes ist gekommen. Und Gottes Wille, wo Gottes Wille geschieht, dort ist Gottes Reich. Und Jesus sagt, es ist mitten unter euch. Ich merke immer wieder bei mir, wenn ich über Gottes Reich nachdenke, über Gottes Reich spreche, dann ist das so groß, dass ich oft immer das Gefühl habe, Gott spricht von Nationen, Gott spricht von Völkern, aber Reich Gottes ist das Allerpersönlichste, was es gibt, was jeden Einzelnen von uns betrifft. Sein Wille, sein Reich ist überall dort, wo wir ihm Glauben schenken und Gehorsam geben. So haben zum Beispiel Christen in China gebetet, und ich fand dieses Gebet richtig stark: Herr, erwecke deine Kirche, indem du bei mir beginnst. Herr, erwecke deine Kirche, indem du bei mir beginnst. Mein Leben braucht es, dass ich meinen Willen, mein Herz, seinen Willen unterordne. Und so, nur so kann Gott wirklich das in meinem Leben Wirklichkeit werden lassen, was er sich schon lange für mein Leben wünscht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein Haus, da ist ein Rohrbruch, da ist etwas nicht in Ordnung. Natürlich gibt es hier immer ein paar Männer, die sagen, hey, ich mache das erstmal selber, und dann sind nochmal 3 Röhre gebrochen oder so. Aber generell, wenn wir schlau sind und keine Ahnung von sowas haben, dann rufen wir einen Klempner. Und wenn du mit diesem Klempner sprichst, dann sagt er, hey, das und das. Und du sagst, ja, mach einfach, ich habe sowieso gar keine Ahnung. Und so ist es auch, wenn wir beten. Gott ist der Fachmann. Gott weiß, was das Leben gibt und was das Leben braucht. Und so, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns so in unserem Gebetsleben ausrichten. Weniger wir, mehr er. Und Gott kann das tun, was wir wirklich brauchen. Ich weiß nicht, ob du das schon bei dir gemerkt hast, ich merke das auch immer wieder bei mir. Wir beten oft für seinen Willen, solange sein Wille unter unseren passt. Kennt ihr, oder? Ist gemein. Wir beten oft, hey Gott, dein Wille geschehe, hey, solange das mich zufriedenstellt. Aber wenn wir Gott in unserem Gebetsleben den gebührenden Platz einräumen, der ihm gebührt, dann bekommt auch alles andere in unserem Leben seinen richtigen Platz. Also beten sollte niemals den Versuch darstellen, wenn wir beten und sagen, hey Gott, ich versuche schön zu reden, aber eigentlich will ich nur meinen Willen über deinen setzen. Sondern Gebet sollte immer der Versuch sein, unseren Willen Gottes zu unterwerfen. Und ich hoffe, ich konnte dir an diesem Morgen mit diesen wenigen Worten ein wenig deutlich machen, dass wenn du betest, dass es um etwas Wohlwollendes geht, weil Gott dein Vater ist, etwas Kraftvolles, weil Gott heilig ist und das wichtige Gedanken für unser Gebetsleben sind. Alles Gebet, das aufrichtig ist, das echt ist, du darfst auch mal anders beten, aber ein gesundes Gebet, das wächst, das kraftvoll wird, beginnt bei Gott. Weil alles dreht sich um ihn und hat seinen Ursprung in ihm. Und wenn wir lernen, viel mehr bei Gott zu sein, viel mehr bei seinen Gedanken zu sein, dann wird sich vieles andere erübrigen, was uns im Kopf schwirrt, wo wir sagen, hey Gott, warum tust du denn nichts? Weil wir wissen, er ist der Gott, der über allem steht. Er ist der Gott, der alles in seiner Hand hält, der regiert, der unser Gebet gar nicht braucht, aber du brauchst das Gebet, damit wir uns abhängig machen von Gott, dass wir Frieden finden bei ihm, weil er der ist, der unser Leben hält. Amen.